Heute Morgen predige ich über einen Vers aus dem Johannesevangelium. Es war die letzte öffentliche Rede von Jesus in Jerusalem, ehe er dann kurze Zeit darauf starb. In Johannes 12, Vers 46 sagt er: Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Johannes 12, Vers 46: Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Ja, es ist etwas mit Licht und Finsternis. Ich habe zu Beginn ein Bild mitgebracht, das Sie wahrscheinlich, ein großer Teil von Ihnen kennt. Ein sogenanntes Kippbild, das heißt, man kann zwei Figuren dabei erkennen. Jetzt wäre die Frage, was Sie auf diesem Bild sehen. Die einen sagten, ich sehe einen Hasen. Und die anderen eine Ente oder sowas Ähnliches. Ja, mancher sieht den Hasen, mancher die Ente, mancher sieht beides. Es gibt Bilder, die noch viel komplizierter sind, das ist ja ein ganz einfaches davon. Worum es mir geht, ist, es geht um verschiedene Erkenntnis. Mancher erkennt das eine, mancher das andere. Und Sie haben vielleicht genauso wie wir als Kinder oder Jugendliche gespielt manchmal dieses Spiel, ich sehe etwas, das du nicht siehst und das ist, und dann kam irgendeine Farbe, silbern. Und da müssen Sie dann überlegen, was könnte hier in diesem Raum silbern sein? Ist das eine Brillenfassung oder eine Orgelpfeife? Und müssen so lange fragen, bis Sie es erkannt haben. Vielleicht sagen Sie zwischendrin auch, das gibt es überhaupt nicht, das hast du dir nur ausgedacht. Bei Jesus war das ähnlich. Er sagte, ich bin der Menschensohn und ich muss jetzt erhöht werden und werde den Vater verherrlichen. Und die anderen sagten, wie bitte? Wir haben doch in unserer Bibel gelesen, wenn dieser Messias kommt, wird er in Ewigkeit bleiben. Wie sagst du da, dass du erhöht werden musst? Das klingt ja gerade so, als ob du weggehen wolltest. Das kann doch nicht stimmen. Also ein Streit um die Wirklichkeit. Wer hat recht? Ist Jesus der Menschensohn und der Gottessohn, oder haben die anderen Leute recht, die in der Bibel irgendwas gelesen haben, was da scheinbar nicht dazu passt? Wer heute unter uns Jesus kennt, kennt das Licht der Welt, das heißt, er erfährt persönlich eine Art Existenzerhellung, er erkennt den Sinn seines Lebens, mit Jesus im Herzen zur Ehre Gottes zu leben. Er weiß, wohin er geht. Und er weiß, dass das die Wahrheit ist. Das heißt, dieser Jesus ist mein Erlöser. Er klärt alle offenstehenden Fragen zwischen Gott und mir, sodass ich ewig angenommen bin. Oh, andere würden sagen, das ist arrogant, wenn du sagst, ich habe die Wahrheit erkannt. Was ist denn mit den anderen drei großen Weltreligionen und den vielen anderen Überzeugungen, die es gibt? Meinst du etwa, die hätten alle Unrecht? Das heißt, sobald wir sagen, ich habe etwas entdeckt, gibt es die Gegenstimmen, die sagen, ist das die ganze Wirklichkeit oder nicht nur so ein kleiner Ausschnitt, so eine persönliche Überzeugung. Übrigens, der Ausschnitt, da steckt dieses Wort, das aus dem Lateinischen kommt, dahinter Sektor und von daher dann auch das Wort Sekte. Und sobald jemand eine ganz klare Überzeugung hat, mit diesem Jesus bin ich unterwegs, gerät er ganz schnell in den Geruch, zu einer Sekte zu gehören, weil es den Leuten so ungewohnt ist, dass jemand eine persönliche Glaubensgewissheit hat. Jemand, der Jesus entdeckt hat, kommt weg von dem Ego-Trip seiner Selbstverwirklichung hin zu Christus-Wirklichkeit in seinem Leben. Und das ist ja schon etwas anderes. Er weiß, Jesus kennt mich mit Namen, er hat mich gerufen und ich gehöre für Zeit und Ewigkeit zu ihm. Wenn er zu Jesus gehört, steht hier, gehört er ins Licht. Jesus sagt ja, ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Das heißt, er hat irgendwie die Fronten gewechselt. Er gehört jetzt ins Licht. Die andere Seite wäre die Finsternis. Wobei damit nicht nur Tag und Nacht gemeint ist, sondern auch zwei Herrschaftsbereiche. Der eine, der Bereich, in dem Gott als Herr anerkannt wird, in dem Jesus bekannt ist. Der andere, der Bereich, in dem letztlich das Ego triumphiert und letztlich auch der Feind Gottes regiert. Dazwischen gibt es keinen neutralen Raum. Wenn wir hier in die Mitte einen Kreidestrich ziehen würden über den Teppich, der deutlich zu sehen wäre, und sagen würde, wählen Sie eine Seite, Wenn Sie zum Licht gehören, setzen Sie sich bitte darüber oder wenn es zu viele sind, stellen Sie sich dahin. Und wenn Sie das Licht noch nicht kennen, dann bleiben Sie auf der anderen Seite. Dann müsste jeder auf einer Seite sein. Auf dem Strich könnte man letztlich nicht stehen. Bei Gott gibt es keine Neutralität. Es gibt zwar Leute, die versuchen, auf dem Weg der Toleranz sich offen zu halten, um sich nicht zu entscheiden. Für mich ist die toleranteste Person in der Bibel der Pilatus. Ein Mann mit enorm hoher Bildung, mit einer feinen Menschlichkeit. Als er dann Jesus vorstellen musste, sagte er, seht, welch ein Mensch. Ja, das war keine Ironie. Das war wahrscheinlich Anerkennung, Bewunderung. Er sagte, ich finde nichts Schlechtes an ihm, überhaupt nichts. Ihr Leute seid ein bisschen fanatisch, aber das ist wirklich ein Mensch, wie er sein sollte. Ein sehr toleranter Mensch, der gerne diskutiert hätte über den Begriff der Wahrheit und vieles mehr und der sich bei aller Toleranz dann doch entscheiden musste, Jesus töten zu lassen. Das heißt, auch tolerante Menschen stehen ganz klar auf einer Seite. Ich denke an eine andere sehr tolerante Persönlichkeit, die schon lange tot ist, Friedrich der Große. Ich lese dieses Andachtsbuch mit meiner Frau über Lebensgeschichten, was mancher von Ihnen auch kennt, was ich sehr empfehle. Und da stand vor 2 Tagen etwa so ein kleines Gespräch. Friedrich der Große hatte abends so seine gesellschaftlichen Runden, wo er sich mit Menschen, die er persönlich einlud, gerne unterhalten hat und zusammen war. Und an einem Abend fehlte der General von Zieten, nämlich an Karfreitag, da wollte er nämlich zum Abendmahl gehen und nicht an diesem gesellschaftlichen Ereignis teilnehmen. Eine Woche später war er dann bei dieser Runde wieder dabei und Friedrich der Große fragte ihn so sinngemäß, na und, wie hat er denn den Leib seines Herrn verdaut? Ist es ihm gut bekommen? Und es wurde etwas stiller in diesem Raum. Der General antwortete dann, nicht wörtlich, sondern dem Sinn nach, ich bin bereit, für Sie sogar in den Tod zu gehen. Aber eines möchte ich Ihnen sagen, wer anfängt, über Gott und über Jesus zu spotten, der bringt sich selbst ins Grab. Und da wurde es mucksmäuschenstill, alle waren gespannt, was wird jetzt passieren. Friedrich der Große stand auf, ging auf den General zu, legte den Arm auf seine Schulter und sagt, ich bewundere Ihren Glauben. Das ist auch so ein stiller Bewunderer, der aber ganz klar auf der anderen Seite steht, bei aller Toleranz. Es gibt bei Gott keine Neutralität und es wäre gut, wenn auch jeder, der heute Morgen hier ist, sich das überlegt. Auch in meinem Leben gibt es Gott gegenüber keine Neutralität. Entweder ich gehöre zu Jesus für Zeit und Ewigkeit und damit auch zu Gott oder noch nicht. In der letzten Woche sind durch Hochwassereinwirkungen viele Deiche in Gefahr gewesen und vielleicht haben auch in Obertshausen Leute mitgebetet, auch wenn sie nicht bedroht waren, dass doch diese Deiche an der Rheinmündung halten möchten, damit da nicht so eine vernichtende Flutwelle durchs Land braust. Die Dämme haben gehalten, sie sind nicht gebrochen. Darüber kann man froh sein. Aber ich habe überlegt, wie sieht das in unserer Gesellschaft aus? Gibt es da nicht auch irgendwelche Dämme, die es mal gab oder vielleicht immer noch gibt? Wie sieht es da aus mit christlichen Werten, mit moralischen Werten? Sind nicht auf der Ebene der Sexualität und der Partnerschaft zum Beispiel alle Dämme, die es einmal gab, gebrochen? Alles ist möglich mit Mensch und Tier und Kindern und dem eigenen und dem anderen Geschlecht, wie auch immer. Auch Christen lassen sich oft mittreiben in dem, was möglich ist in der Gesellschaft. Wie sieht es aus mit dem Damm der Wahrheit und der Wahrhaftigkeit? Ist der nicht auch gebrochen an vielen Stellen? Wird in der Firma immer nur der den Auftrag kriegen, der wirklich der Beste ist oder nicht vielleicht derjenige, der am besten bezahlt hat? So wie man das jetzt gerade hörte in Österreich, wo so ein Gespräch abgehört wurde zwischen 2 Politikern, die überlegten, wie sie die Millionenprovision eines englischen Konzerns in ihre Parteikassen fließen lassen könnten, dem sie dafür dann auch den Auftrag erteilen würden. Wie sieht es aus mit der Ebene der Selbstbeherrschung oder der Frage der Gewalt? Sind da nicht auch schon längst alle Dämme gebrochen? dass man täglich sich an Gewaltszenen im Fernsehen als Unterhaltungsprogramm ergötzt und sich dann wundert, wenn die Kinder in der Schule das üben, was sie dann stundenlang gesehen haben und es auch ab und zu verwirklichen. Wir hatten vor wenigen Tagen diesen 50. Gedenktag, 50 Jahre Befreiung von Auschwitz, wo dieses KZ in Polen von russischen Truppen befreit wurde, in dem viele den Tod gefunden haben. Und jemand schrieb in einem Leserbrief so eine Art Wortspiel, sagte, ich wundere mich, dass aus einem Volk der Dichter und Denker ein Volk der Richter und Henker werden konnte. Wie ist das möglich? Wie ist es möglich, dass ein gottgesandter Führer gegen das Volk Gottes antritt, um eine Endlösung zu schaffen? Ich weiß nicht, wie gut Sie die Bibel kennen und lesen. Korintherbrief steht mal, dass sich Satan als Engel des Lichtes verkleidet, das heißt als jemand, der Lösungen bringt im Leben, aber in Wirklichkeit bringt er sie natürlich nicht. Jemand sagte, die Finsternis bietet dem Menschen keine Zuflucht. Die Finsternis bietet dem Menschen keine Zuflucht. Das heißt, diese Lebensbereiche, die ohne Gott geregelt werden, bieten auf Dauer keine Geborgenheit. Nun können wir sagen, wir demütigen uns vor Gott mit unter diese Entwicklung, die hier in unserem Volk war, auch wenn wir persönlich vielleicht gar nicht betroffen waren. Aber wie sieht es aus mit der Achtung vor dem Leben? Ist dieser Damm nicht auch schon lange gebrochen in unserem Land? Werden je nach Statistik nicht jährlich zwischen 100 und 300.000 Kinder vor der Geburt im Mutterleib getötet? Das heißt, ungefähr jedes dritte Kind erblickt nicht das Licht der Welt. Jedes dritte Kind ungefähr erblickt nicht das Licht der Welt. Und wenn Sie im Kopf gut mitrechnen können, nehmen wir mal 200.000 pro Jahr, dann wären das in 10 Jahren 2 Millionen, in 30 Jahren 6 Millionen. Und wenn man bis zum Krieg zurückrechnet, hätten wir wahrscheinlich schon mehr eigene Kinder umgebracht als Juden überhaupt. Das ist jetzt nicht ein Aufrechnen, es ist für mich ein Addieren. Die einen bekommen Gedenkfeiern, die anderen, ja, was bekommen die? Wenn man dagegen auftritt, gilt man als Reaktionär, als einer, der irgendwie überkommene Werte noch altmodisch vertritt, während man den Wert der Selbstverwirklichung nicht richtig in den Blick bekam. Ich denke, dass in unserem Volk viele Dämme gerissen sind und Jesus sagt von dieser Finsternis, der er diesen Bereich zuordnet, dass die Menschen nicht wissen, wohin sie gehen. Das heißt, sie wissen gar nicht, was sie eigentlich in dieser Gesellschaft alles tun und bewirken. Licht und Finsternis verbinden sich nicht miteinander, nur an einer Stelle werden sie miteinander verbunden, und zwar im Gericht Gottes. Da kommt alles aus der Finsternis ans Licht und wird von Gott gerichtet in der Ewigkeit. Und die Zukunft, soweit ich sie verstehe, würde dann ewige Finsternis bedeuten. Die Bibel sagt zu Gläubigen, Epheser 5, Vers 8, einst wart ihr Finsternis, jetzt aber Licht im Herrn. Das heißt, ein Christ erlebt eine Existenzumwandlung, indem er neue Orientierung erfährt durch Jesus, indem er eine Hoffnung bekommt, die sogar über den Tod hinausgeht, indem aus Nebel Gewissheit wird, er weiß, wo er unterwegs ist, indem aus eigenen Wegen Führung Gottes wird und eine Umwandlung, wo er auch vieles neu sehen und bewerten lernt. Ich habe zu Hause das Buch einer Theologieprofessorin, das ich zu meinem Examen beherrschen musste, über Gleichnisse im Neuen Testament. Diese Dame hat es sehr nett und einprägsam geschrieben, ein anerkanntes Lehrbuch auf theologischem Gebiet. Sie ist dann wenige Jahre danach zum Glauben an Jesus gekommen und hat alles, was sie vorher theologisch geschrieben hat, widerrufen. Warum? Sie hatte diese Bücher nur im Licht ihrer Intelligenz geschrieben, die sehr hoch ist. Und jetzt ist sie in das Licht Gottes gekommen und da sagt sie, ist ja total falsch, was ich geschrieben habe, ist nur selbst erdacht. Woher weiß ich denn, was ich Gott vorschreiben kann, was er gesagt hat und was nicht? Und da schämt sie sich und hat alles widerrufen, was sie geschrieben hat. Die meisten von uns haben nichts geschrieben, sie müssen nichts widerrufen, aber sie bekommen trotzdem eine andere Sicht in ihrem Leben, weil sie Gottes Wirklichkeit jetzt im Leben entdecken. Und die Bibel spricht davon, wenn jemand zum Glauben kommt, ist das so, wie wenn ihm die Augen geöffnet werden. Und es ist ja nun müßig, mit einem Blinden über die Farbe zu diskutieren, solange er sie nicht kennt. Wenn wir Jesus kennenlernen, ist das so, wie wenn wir die Wirklichkeit neu verstehen. Natürlich können auch Christen in dunkle Wegabschnitte kommen. Wer von uns kennt das nicht? Vielleicht auch manche heute Morgen hier, dass er weiß, es ist dunkel in seinem Leben gewesen in dieser Woche. Er hat dunkle Stunden oder vielleicht sogar schwarze Tage erlebt. Jeder von uns kennt wahrscheinlich den Psalm 23 ganz oder teilweise auswendig, wo es heißt, der Herr ist mein Hirte, und dann heißt es, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Es heißt, auch für Gläubige kann es dunkle Abschnitte geben, aber du bist bei mir, und dieser Du ist derjenige, der immer wieder Licht mitbringt und Hoffnung und Zuversicht. Insofern könnte man sagen, die Wege von Christen enden immer im Licht. Es ist zwar die Frage, wann dieses ist, wann das Licht auftaucht, ob das jetzt so eine begrenzte Wegabschnitt, ein Wegabschnitt im Leben ist oder ob das Licht in der Ewigkeit dann erst auftaucht. Die Wege von Gläubigen enden immer im Licht. Gibt es diesen schönen Vers, Sprüche 4, Vers 18, der gerechten Pfad ist wie Morgenglanz, der immer heller wird bis an den vollen Tag. Oder im 2. Petrusbrief, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Wir sind jedes Jahr in den letzten Jahren in der Schweiz gewesen, in einem Gebiet zum Skilaufen, waren da auch schon mal im Sommer. Und da gibt es eine Wegstrecke, zwar nicht mit Skiern zu begehen, sondern zu Fuß. So durch einen Berg geht ein Tunnel durch. Und wenn man da wandert an so einem Stausee entlang, kann man durch einen Tunnel laufen. Tagsüber hat natürlich ein normaler Wanderer keine Taschenlampe einstecken. Insofern, wenn er durch das Tunnel geht, geht er absolut erst einmal ins Dunkel hinein. Es ist nämlich sehr lang, hat allerdings einen Vorteil, es geht schnurstracks geradeaus. Und wenn man da reinkommt, sieht man zunächst gar nichts. Dann entdeckt man ganz am Ende so einen Nadelkopf, großen hellen Fleck. Das ist der Ausgang. Und jetzt kann man sich dann mutig diese Strecke über nach vorne tasten, immer den Blick auf dieses kleine weiße Fleckchen am Ende, was dann ganz langsam im Lauf des Laufens größer wird, bis schließlich der Ausgang sich öffnet. So kann es in unserem Leben dunkle Wegabschnitte geben, die man auch nicht verkürzen kann. Und wir müssen einfach durchgehen und weitergehen, bis wir wieder ins Helle kommen. So wie das im 1. Korinther 13, Vers 10 mal heißt, es hat euch noch keine Versuchung erfasst als nur menschliche, Gott aber ist getreu, der euch nicht über euer Vermögen wird versucht werden lassen, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Das heißt, er begrenzt auch solche Wegabschnitte. Der Feind Gottes greift den Körper an, er greift die Seele an, den Geist, gesundheitliche Engpässe, seelisch Niedergeschlagenheit, Resignation, merkwürdige, sorgenvolle Gedanken, Wolken der Angst im Leben, geistige Angriffe, dass man dumme Gedanken hat über Gott, vielleicht sogar Lästergedanken, dass einem Jesus plötzlich vernebelt vorkommt. Vielleicht, dass Beziehungen plötzlich Schwierigkeiten haben in der Familie, dass es da irgendwo knirscht oder an der Arbeit, gerade weil man etwas für Gott tut. Im letzten Krieg konnte man am Ende zumindest sehen, der Feind warf die Bomben nicht vorne auf die kämpfenden Truppen, sondern ins Hinterland. Und so können auch Christen das manchmal erleben, dass der Feind Gottes ihre Familien angreift. Also nicht die, die an der Front stehen, etwas tun, sondern manchmal die, die im Hintergrund sind, Kinder, Ehepartner, dass es da plötzlich Spannungen gibt. Gott führt trotzdem weiter im Licht, und das ist sehr gut. Die Bibel sagt, Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht. Sie tappen also lieber weiter ihre eigenen Wege, weil sie da nämlich selber bestimmen können. Bei Gott hätten sie jemand, der sie führt. Ein alter Mann zog einmal einen Spiegel aus der Tasche und sagte, so wie dieser Spiegel hier alles widerspiegelt, so möchte ich in meinem Leben ein Spiegel sein für Gott und seine Liebe. Und das würde mich freuen, wenn es auch geschieht. Übrigens, wenn man Bilder über- oder unterbelichtet beim Fotografieren, was geschieht dann? Die Farben verändern sich. Beim Unterbelichten, sie werden alle ganz dunkel, beim Überbelichten alle ganz hell. Die Formen verschwinden manchmal, je nachdem. Es ginge also auch darum, wenn wir als Christen im Licht leben, dass wir bildlich gesprochen nicht unterbelichtet laufen und alles so dunkel und düster ist, sondern müssen wir schon ein bisschen näher an das Licht rankommen im Gebet und Wort Gottes, damit wieder die Farben und Formen stimmen. Es geht aber auch nicht darum, die Dinge zu übertreiben, sodass man dann noch fanatischer wird, als es der liebe Gott wirklich möchte und Dinge überbetont, die die Bibel nicht überbetont und dadurch es auch ungut würde. Bei Gott gehören Licht und Liebe zusammen. Er macht einem natürlich auch aufmerksam auf persönliche Fehler. Ist klar, im Licht erkenne ich ja viel mehr, als wenn ich in der Finsternis wäre. Aber er hilft mir zur Veränderung und schenkt Lebensperspektiven. Ich will schließen mit einem Zitat von Friedrich von Bodelschwingh, dem Begründer von Bethel. Er sagte, wir können Orte schaffen, von denen der helle Schein der Hoffnung in die Dunkelheit der Welt fällt. Wir können Orte schaffen, von denen der helle Schein der Hoffnung in die Dunkelheit der Welt fällt. Ich würde den Satz gerne ein klein bisschen erweitern. Wir können Orte schaffen oder Menschen werden, von denen der helle Schein der Hoffnung in die Dunkelheit der Welt fällt. Und das wäre dann unsere missionarische Verantwortung, auch solche Spiegel zu werden für das Licht Gottes. Herr Jesus, du bist dieses Licht, du öffnest uns die Augen und das Herz. Danke, dass du uns die Wirklichkeit erklärst und erschließt. Danke, dass du uns persönlich liebst, dass du uns auch dort, wo es dunkel ist, durchbringst. Wir loben dich als den Herrn. Amen.